Feuer frei. Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Mein Name ist Axel Scherer und mein Gast heute ist eigentlich Stadtdirektor und Kämmerer in Duisburg, aber er ist heute hier, weil er auch neuer Vorsitzender der Ruhr-SPD ist, Martin Murak.
Hallo Axel, grüß dich.
Grüß dich Martin. Große Sache, große Fußstapfen, große Vorgänger. Aber wir haben uns alle sehr gefreut, auch weil du schon relativ früh mal zu uns in die Fraktion gekommen bist, als du noch gar nicht gewählt warst, hast dich auch vorgestellt. Und ich sag's mal, ohne mich einschleimen zu wollen, aber hast direkt einen sehr offenen, angenehmen Eindruck hinterlassen. Du wirkst sehr energetisch.
Das freut mich sehr, aber ihr habt es mir auch einfach gemacht. Also ihr habt mich, wie ich finde, sehr, sehr nett und sehr offen empfangen. Insofern hat das gepasst von Anfang an.
Dann haben wir den ersten Schritt schon mal gut aufeinander zugemacht. Aber wie kam es denn überhaupt dazu? Ich fange mal so von hinten durchs Auge an. Wie kam es denn dazu, irgendwie schon als kleines Kind davon geträumt, Vorsitzender der Ruhr-SPD zu werden? Oder?
Natürlich, genau. Ich habe meine ganze bisherige Karriere genau darauf ausgerichtet.
Ja, das wollten wir hören.
Und endlich ist jemand auf mich zugekommen. Nein, Scherz beiseite. Also es war wirklich so, natürlich habe ich den RVR, die Ruhr-SPD schon kennengelernt. Wenn man hier im Ruhrgebiet aktiv ist, bekommt man das natürlich mit. Mhm. Ich habe schon jetzt seit 7 Jahren in der Stadt Duisburg gearbeitet. Das heißt, auch Duisburg ist ja logischerweise ein Teil des Ganzen. Und das war für mich ehrlich gesagt so gar nicht auf dem Schirm, weil es bislang eben Oberbürgermeister waren, die das gemacht haben. Frank Baranowski, Thomas Eiskirch. Und Thomas Eiskirch war eben auch derjenige, der auf mich zugekommen ist und mir gesagt hat, Mensch Martin, behalte es erstmal für dich, aber ich werde aufhören. Da war ich erstmal geschockt, weil ich bin davon ausgegangen, dass Thomas noch ein Stück weitermacht. Und er hat, wie ich finde, sehr gut überall seine Nachfolge geregelt. Und das war wirklich ein Punkt, wo er mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe erstmal gestutzt, weil ich gesagt habe, Moment mal, A, ich bin kein Oberbürgermeister, B, ich, also die Fußstapfen sind in der Tat ziemlich groß. Und dann hat er es mir aber erläutert und hat gesagt, ja, das stimmt, du bist zwar kein Oberbürgermeister, aber du bist von den Dezernenten, also sprich der zweiten Reihe in den Kommunen, einer von denjenigen, die ziemlich aktiv sind, also die sich politisch engagieren, die auch eine politische Position beziehen, die zum Beispiel im Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte eben auch Sprecher sind und sozusagen auch überregional bekannt sind. Und sozusagen von denen, die da sind, bist du schon einer derjenigen, die eben aktiver sind. Und dann habe ich einen Moment drüber nachgedacht, habe auch mit meiner Frau und meiner Familie drüber gesprochen, weil das ist natürlich wieder etwas mehr Zeit, die eben für das Familiäre nicht mehr da sind. Und als die dann aber auch kein Veto eingelegt haben, habe ich gesagt, ich kann mir das gut vorstellen, weil die Chancen, die hier im Ruhrgebiet da sind, sind nach wie vor extrem groß. Allerdings die Risiken der nächsten Jahre auch. Und da ein bisschen mitzubewegen, da ein bisschen Energie reinzustecken, da habe ich Lust drauf.
Aber Thomas hat ja recht gehabt. Du bist ja als Kämmerer vor allen Dingen auch in den letzten Jahren wahrscheinlich viel unterwegs gewesen wegen der Schuldenfrage, des Schuldenausgleichs. Ich habe letzte Woche noch mit Posto gesprochen. Ihr wart, glaube ich, auf dem Weg nach Berlin oder habt auf jeden Fall wieder Gespräche geführt. Und das ist natürlich auch ein zentrales Thema. Wie kommen wir hier gemeinsam als Ruhrgebiet über die Runden?
Ja, ganz genau. Also das Thema Kommunalfinanzen war eigentlich seit dem Strukturwandel ein riesiges Thema im Ruhrgebiet. Ich finde, dass die rot-grüne Landesregierung unter Hannelore Kraft hier die ersten wirklich wichtigen Entscheidungen getroffen hat, nämlich mit dem Stärkungspakt. Das hat vielen Städten im Ruhrgebiet wirklich geholfen, ein Stück weit über Wasser zu kommen, so auch Duisburg. Und der eigentliche Plan war, dass nach dem Stärkungspakt dann zeitnah eine Altschuldenregelung eingeführt wird, weil wir gesagt haben, erst müssen die Löcher gestopft werden und dann kann man den Kommunen auch die Schulden abnehmen. Leider war dann die Wahl, wie sie war, und Hannelore ist leider abgewählt worden. Das finde ich nach wie vor sehr schade. Aber die Regierungen, die danach gekommen sind, haben sich dieses Themas nicht angenommen. Das ist sehr ärgerlich, weil wir hatten in der Phase wirklich Zeiten, wo wir auch wirklich Minuszinsen hatten oder Negativzinsen. Das heißt, zu dem Punkt hätte das Land sogar noch Geld damit gemacht, die Kassenkredite der Kommunen abzunehmen. Hat es nicht getan. Und im Moment sind wir in einer Situation, wo sich die finanzielle Situation der Kommunen wieder massiv zuspitzt. Das heißt, wir haben es wirklich mit ich nenne es gerne Flächenbrand zu tun, weil mittlerweile sind es nämlich in Nordrhein-Westfalen nicht nur die Kommunen im Ruhrgebiet, sondern mehr oder weniger fast alle Städte, die finanzielle Probleme haben. und da den Finger in die Wunde zu legen, sowohl beim Bund, wir waren im Bundesfinanzministerium, wir waren im Bundesarbeitsministerium, um eben dort für unsere oder um unsere Probleme, um auf unsere Probleme aufmerksam zu machen. Wir haben uns aber die Woche davor auch zum Beispiel mit Per Steinbrück getroffen, der sozusagen auch viele gute Vorschläge gemacht hat, wie eben dieser Staat modernisiert werden kann.
Dann machen wir den kleinen Umweg jetzt auch, weil wir da natürlich bei einem extrem wichtigen Thema jetzt direkt am Anfang sind. Die Lage ist ja insofern ein bisschen dramatisch. Alle haben sich irgendwie gefreut, gerade in der Kommunalpolitik, das kann ich natürlich selber gut nachvollziehen, dass jetzt endlich, ich sag mal so langläufig, die Schulden werden mal bezahlt. Und da war natürlich auch bei mir und anderen erstmal das Gefühl, ach ja super, dann kann es ja nur noch bergauf gehen. So, die Zahlen sagen das aber nicht. Die sagen, das ist eine gute Entlastung, die Zinsbelastung wird geringer. So groß war die an manchen Stellen ja gar nicht, weil wir alle relativ günstig zinslose Kredite aufnehmen konnten. Aber die Belastungen für die nächsten Jahre sind extrem gewachsen. Wo ist denn da jetzt so euer Hebel und euer Ansatz zu sagen, wenn ihr es macht, macht es doch vernünftig. Gibt uns doch nicht auf der einen Seite was und nehmt uns auf der anderen Seite wieder weg.
Ja, ganz genau. Also neben der Altschuldenlösung und das, was das Land im Moment macht, ist eigentlich nur eine Altschuldenhilfe, weil sie ja nur faktisch die Hälfte der Kassenkredite abnehmen. Eigentlich muss man sagen, wäre es gerecht, wenn uns die ganzen Kassenkredite abgenommen würden. Das heißt, da fehlt jetzt noch die zweite Hälfte. Das ist der erste Punkt, der angegangen werden muss. Und der zweite Punkt ist, die Kommunen, die Städte müssen endlich dafür, für die Aufgaben, die sie haben, das Geld bekommen, was benötigt wird. Das heißt, es war in den letzten Jahren immer so, auf Bundesebene, auf Landesebene wurden Gesetze gemacht. Die Gesetze müssen die Kommunen ausführen. Aber das Geld, was sie für das Ausführen der Gesetze brauchen, das ist in der Regel nicht mit dazugekommen. Also im ganzen Bereich der Sozialgesetzgebung, Kosten der Unterkunft, Hilfe zur Erziehung und anderes, sind Bundesgesetze und die Kommunen müssen es bezahlen. Und ja, dass das nicht lange gut gehen kann, ist klar. Also insofern, da zahlen wir als Kommunen richtig drauf. Das heißt, mit kommunalem Geld müssen wir Bundesgesetze und Landesgesetze finanzieren. Und das ist in einer Situation, die eben nicht mehr, die eben nicht mehr passt.
Das, was ihr da im Hintergrund hört, ist übrigens nicht mein Magen, der sich jetzt bei dem Thema umdreht. Wäre ja auch eine Möglichkeit, sondern es ist die Kaffeemaschine, die sich ja ausführlich abstellt. Aber es war fast wie geplant.
Ja, genau.
Es ist natürlich ich wollte gerade sagen, beschissen sagt man ja nicht öffentlich, aber ist ja natürlich eine schwierige Situation. So, alle wollten durchatmen und eigentlich sind wir schon wieder am Fliegenfinger.
Ja, und also die Altschuldenlösung hilft dazu oder hilft dafür, dass wir jetzt ein Stück weit wieder Luft bekommen. Ich kenne im Moment fast keine Kommune, die allerdings nicht neue Kassenkredite aufnimmt. Das heißt, wir kriegen zwar welche abgenommen, aber faktisch baut sich der Berg ab sofort wieder auf. Und deswegen, wenn an dieser grundlegenden Frage der Finanzierung der Kommunen nichts geändert wird, werden wir das Problem, was wir heute haben, was wir gerade heute halbieren, in 5 oder 6 Jahren wieder genauso haben. Und deswegen braucht es da wirklich Reformen beim Thema Kommunalfinanzen.
Und damit können wir ja eigentlich auch so zum Ruhrgebiet langsam übergehen. Du bist natürlich Kämmerer und Stadtdirektor in einer der großen Ruhrgebietsstädte. Ich will jetzt da keine auslassen, aber wir nennen natürlich da immer Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund. Das ist, glaube ich, schon so die Kette, die man da nennen darf, aber auch viele Mittelzentren noch dazwischen, die ja auch riesige Städte sind. Wie siehst du da wo siehst du da die Schwerpunkte, die gerade auch finanziell auf uns zukommen? Was ist das, was wir da vielleicht auch mal gemeinsam angehen müssen? Weil so ein bisschen ist natürlich Befürchtung, wenn man heute auch draußen die Leute fragt, es wird immer von diesem Kirchturmdenken gesprochen, obwohl wir alles tun, dagegen zu arbeiten. Aber ein bisschen was ist ja auch noch dran. Wie seht ihr das da auch als Stadt Duisburg? Wie siehst du das als jemand, der in Essen lebt, in Duisburg arbeitet, in Witten, glaube ich, geboren ist?
In Herdecke geboren.
In Herdecke
geboren. Genau, in Bochum gewohnt,
also
in
Essen studiert. Also du bist ja Ruhrgebiet pur,
genau,
sozusagen. Ja. Wie siehst du da Schwerpunkte? Wo sagst du, okay, das ist was, was die Kommunen alleine stemmen müssen, aber was können wir da auch gemeinsam angehen?
Ja, also ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass wir viele gute, auch SPD-Oberbürgermeister haben, die in den Innenstädten wirklich richtig was bewegt haben. Und ich glaube, was vor Ort verändert werden kann, das wissen die einzelnen Bürgermeister und Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen am besten. Es macht absolut Sinn, da zusammenzustehen und zusammenzuarbeiten, wo die Themen eben vergleichbar sind. Also neben dem Thema Kommunalfinanzen, das hatten wir gerade, ist aber für den Normalen ein bisschen langweilig, also kein Mensch interessiert sich für Kommunalfinanzen. Was schon spannender ist, ist das Thema, wie gehen wir eigentlich mit dem Strukturwandel im Ruhrgebiet um? Ich meine, wir haben es in den letzten Jahren teils erfolgreich, teils mit Schmerzen geschafft, diesen Strukturwandel zu meistern. Wir haben es geschafft, den ein oder anderen Arbeitsplatz noch zu schaffen. Ich befürchte, das wird in den nächsten Jahren weitergehen. Das heißt, wir werden trotzdem noch den einen oder anderen Arbeitsplatz verlieren. Und jetzt geht es darum, okay, welche Branchen können wir ansiedeln? Welche Branchen wollen wir stärker machen? Wo haben wir auch Chancen zu wachsen? Und ein Thema, was uns, glaube ich, alle eint, ist, wir haben durch den Strukturwandel alle noch ziemlich große Brachflächen in den Städten. Die Brachflächen sind Flächen, die früher mal industriell genutzt waren und heute faktisch mehr oder weniger da liegen und schön zuwachsen. Und wenn ich jetzt neue Industrieflächen, neue Gewerbeflächen schaffen möchte, dann ist genau das Problem, dass es verdammt schwer ist, an diese Brachflächen heranzugehen, weil es total teuer ist, die in Wert zu setzen. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, ist es deutlich günstiger, einen Acker zu einem Gewerbegebiet zu machen, weil ich da eben kein Bodenrecycling machen muss, keine Flächen in Wert setzen muss. Aber es wäre ökologisch viel sinnvoller, auf die Brachflächen zu gehen, die eh schon belastet sind, und da eben neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und ich glaube, genau das ist ein Beispiel, das trifft alle Kommunen im Ruhrgebiet. Und da gemeinsam auf Bund, auf Land zuzugehen und zu sagen, wir brauchen hier Unterstützung, wir brauchen hier Hilfe, ist ein Punkt, der absolut sinnvoll ist.
Wir machen hier ja die Regionalplanung und haben ja jetzt nach endlich den Regionalplan auch beschlossen vor rund einem Jahr, glaube ich, ist es jetzt auch schon her. Da geht es natürlich viel um Flächen und Ansiedlungsmöglichkeiten. Und die offiziellen Möglichkeiten sind ja nicht so rosig, wie du sie geschildert hast. Das, was jetzt ausgewiesen werden konnte, ist wenig. Ich denke mal, du redest aber von großen, immer noch auch in privater Hand befindlichen Flächen, an die man schlecht rankommt. Siehst du da denn Möglichkeiten, auch über das Ruhrgebiet Einfluss zu nehmen und eben auch vielleicht mal Geld in die Hand zu nehmen?
Ja, definitiv. Also ich glaube wirklich, dass es auch von den großen Flächeneigentümern wirklich das Interesse gibt, diese Flächen zu entwickeln. Also wenn ich ein großes Stahlwerk hatte und das zieht sich zurück, weil die Arbeitsabläufe eben auch weiter optimiert worden sind und ich habe wirklich große Freiflächen, dann habe ich natürlich auf der einen Seite als noch Industriebetrieb Angst, dass ich eine sogenannte näher rückende Wohnungsbebauung dorthin bekomme. Das müssen wir als Städte verhindern, dass das passiert. Aber ein Gewerbebetrieb dort anzusiedeln, das sollte machbar sein. Das sind ja auch schon GI- oder GE-Gebiete, die da sind. Und ich denke, wenn wir da zusammenarbeiten mit dem RVR, mit den Kommunen, sind wir in Summe auf jeden Fall stärker, als wenn jede Stadt da für sich selbst kämpft. Und nochmal, was wir vor allen Dingen brauchen, sind Mittel, um eher die Belastung im Boden in den Griff zu bekommen und eben so ein Bodenrecycling dazu machen. Und da hilft es auf jeden Fall, wenn wir gemeinschaftlich auftreten und auf die Landesregierung und auf die Bundesregierung zugehen und sagen, wir brauchen die Unterstützung, weil es ist schön, dass im Rheinischen Revier viel Geld in die Hand genommen wird, um den Strukturwandel dort in den Griff zu bekommen. Ich bin auch alles andere als neidisch, aber ich sag mal so, die Arbeitsplätze, die im Ruhrgebiet gefährdet waren, also schon verloren wurden, aber auch perspektivisch gefährdet sind, ist ein Vielfaches von der Dimension als im Rheinischen Revier. Und ich finde, da braucht es den Fokus wieder mehr auf das Ruhrgebiet.
Ja, sehe ich genauso. Gerade auch durch Zuwanderung sind die Bevölkerungszahlen im Ruhrgebiet ja gar nicht so dramatisch, wie man mal vor 10 Jahren prognostiziert hat. Ich sag mal, in meiner Heimatstadt Oberhausen hält es sich so auf ungefähr einem Level jetzt seit einiger Zeit. Und da müssen wir natürlich was tun. Das große Schlagwort unsererseits ist natürlich immer grünste Industrieregion der Welt. Und ich bin da Fan von, auch wenn ich weiß, dass es ein sehr großes Ziel ist. Wie schätzt du das ein? Kann man mit grüner Industrie und Zulieferern, kann man damit tatsächlich Leute in Lohn und Brot bringen? Ist das für dich auch eine Perspektive hier im Ruhrgebiet?
Das ist ein Riesenthema und ich habe schon das ein oder andere Land besuchen dürfen. Ich war schon ein paar Mal in China und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was China noch vor sich hat, haben wir schon hinter uns. Das heißt, wenn ich mir anschaue, wie sich hier die Industrierevolution auch ereignet hat, das heißt, wie wir es geschafft haben, von dem Ruhrgebiet, was wirklich komplett schwarz war, wo die Leute erzählen, man konnte hier keine Wäsche raushängen, ohne dass die direkt wieder verrußt war, bis hin zu wirklich dem blauen Himmel über dem Ruhrgebiet, von dem Johannes Rau schon geträumt hat. Das war ja eine Entwicklung, die wirklich hochtechnologisch war. Das heißt, wir haben es hier bewiesen, wie man es schafft, eine hochindustrielle Region eben auch zu einer grünen Region zu schaffen. Und ganz ehrlich, das Ruhrgebiet hat zwar einen leicht industriellen Charme, um es mal so zu sagen.
Definitiv,
und der Ruf
man muss es schon lieben.
Und der Ruf ist nicht der beste. Aber diejenigen, die das Ruhrgebiet nicht kennen und hier hinkommen, ich kenne keinen, der sagt, boah, ist aber hässlich hier, sondern wir haben in allen Städten richtig schöne Ecken. Wir sind verdammt grün, egal wo man hingeht. Ja. Immer wenn man irgendwo auf einer Halde, auf einem Hochhaus oder sonst wo steht. Ich finde, man sieht immer extrem viel grün und ganz egal, wo ich bin. Ich liebe es hier und ich liebe es, in der Natur im Ruhrgebiet zu sein. Und das eben auch den Menschen mitzuteilen, ich glaube, das ist gut. Und da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, gerade was unser Image angeht. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch klasse, dass das Thema Tourismus im Ruhrgebiet auch durch den RVR, aber auch durch die vielen Städte bei uns wirklich angetrieben wird. Und ich glaube, da können wir die Übernachtungszahlen in den nächsten Jahren auch noch nach oben bringen, weil alle diejenigen, die einmal im Ruhrgebiet waren und die schönen Seiten kennengelernt haben, so viel steht fest, die kommen wieder und die können sich später auch vorstellen, hier zu arbeiten, hier zu wohnen, ihre Kinder hier zum Studieren zu schicken. Also insofern die positiven Seiten des Ruhrgebiets auch zu transportieren und darüber zu reden, das ist auch eine unserer Aufgaben.
Ja, sehe ich genauso. Ich finde, einer der Vorreiter auch bei uns ist ja immer der Frank Duda.
Definitiv.
Und das ist was ich wirklich an ihm mag, dieser unerschütterliche Glauben ans Ruhrgebiet. Ja. Und der ist natürlich als Herner trotzdem Lokalpatriot, macht aber tatsächlich vor, dass wir uns nicht immer so schlecht reden müssen.
Ja.
In meiner Sicht ist es eine der größten Herausforderungen, dass wir eben nicht immer sagen, oh, es ist alles schwierig. Das ist auch ein Teil von Politik, aber eben auch das Positive nach vorne bringen und damit eben auch neue Möglichkeiten schaffen. Weil ich glaube, so als Gesamtregion, was du gerade beschrieben hast, das, was wir eigentlich seit den 90er Jahren geschafft haben, und das ist nicht viel, das ist eine Generation, ja. Das sind 30 Jahre. So, da haben wir diese, wie du schon zu Recht sagtest, diesen Abstellbahnhof, wo keiner wusste, was er damit anfangen soll, haben wir tatsächlich transformiert in eine Region, die Tourismus, das hätte man, als man mir das Ende der 80er Jahre sagte, ich wollen jetzt Tourismus machen. Irre.
Ja, so. Also die Chinesen verstehen zum Beispiel den Landschaftspark in Duisburg überhaupt nicht, weil die sagen, ja, warum reißt ihr das nicht ab? Ich meine, wir haben auch solche alten Dinge, aber die kommen dann weg und dann kommt was Neues dahin.
Ja.
Aber genau das macht das Ruhrgebiet doch aus.
Ja.
Wir haben wirklich Hightech auf der einen Seite. Wir haben bewiesen, dass wir die Industrie transformieren können. Und auf der anderen Seite haben wir hervorragende Gebiete, wo man eben auch seine Freizeit genießen kann. Und es gibt keinen Ballungsraum, der so groß ist und so trotzdem so faszinierend. Ich habe von Kultur über Grün bis hin zu Arbeitsplätzen alles.
Ja.
Und ich glaube, dieses Image, was wir haben, und ich meine, nochmal, wenn man mit Leuten spricht, die das Ruhrgebiet nicht kennen, die rümpfen so ein bisschen die Nase und sagen, boah, Ruhrgebiet ist aber so ein bisschen angestaubt. Und wenn sie dann hier hinkommen und egal, ob sie auf Zeche Zollverein, im Landschaftspark, an der Emscher oder sonst wo sind, es macht überall, macht es Klick und die Leute sagen, wow, ich kann mir doch vorstellen, dass es wirklich gut ist, hier zu wohnen, dass es Spaß macht, hier zu wohnen. Ich lebe mit meiner Familie extrem gerne hier. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders hinzuziehen.
Geht mir genauso. Viele sind in meiner Generation damals so nach Berlin gegangen.
Ja.
Viele auch wieder zurückgekehrt. Ich bin immer hier geblieben. Ich finde, das hat Perspektive hier und hatte immer Perspektive und kann da nur freudig zustimmen.
Ja. Meine Frau hat in Herne gearbeitet, ich habe in Köln und Düsseldorf gearbeitet. Wir haben immer im Ruhrgebiet gewohnt und wir sind immer gependelt.
Ja.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, zum Beispiel nach Düsseldorf zu ziehen. Also insofern, ganz ehrlich, also nee, da hat mich nichts hingezogen.
Ja, das stimmt. Und wenn ich habe eine Freundin in Düsseldorf besucht letzte Woche, wenn ich mir die Mietpreise da so anhöre, ist auch noch mal eine ganz andere Nummer.
Ganz genau,
ja. Ganz andere Nummer als hier. Du hast gerade über Kultur gesprochen und wir sind ja auch immer noch so ein bisschen, das ist ja das Semi-Thema, das mitläuft, ist, wie bist du jetzt so als neuer Vorsitzender der Ruhr-SPD, was sind die Themen, die du so angehen wirst? Und da hast du ja jetzt eigentlich im Subtext schon eine ganze Menge verraten und gesagt. Aber ich habe so das Gefühl, du bist auch präsenter. Ich habe jetzt schon in der kurzen Zeit dich über Olympia reden hören, was mich sehr gefreut hat. Wie kam es dazu? Und ist ja auch so, ist Sport, Kultur sind ja ganz wichtig. Wichtige Aushängeschilder auch für so eine Metropolregion.
Ja, ganz genau. Und das sind auch immer wirklich Veranstaltungen, die man nutzen muss, um so eine Region A bekannt zu machen. und auch sozusagen wieder ins Gespräch zu kommen. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, als wir darüber diskutiert haben, schon viele Jahre lang eigentlich, dass wir uns eben vorstellen konnten, Olympia an Rhein und Ruhr zu holen. Und das Konzept hat mir auch wirklich sehr gut gefallen, weil es auch wirklich nachhaltig ist, dass man eben kein komplettes neues olympisches Dorf baut, sondern dass man auf die bestehende Infrastruktur, die man hat, eben auch zurückgreift. Ja. Und die Oberbürgermeister waren eingebunden. Wir haben ein gemeinsames Konzept erarbeitet mit der Staatskanzlei zusammen. Und ich bin ganz ehrlich, es hat mich dann schon etwas geärgert, dass es eine deutliche Änderung an dem Konzept gab. Köln ist mit dazugekommen. Nochmal, Köln ist eine schöne Stadt und mit Sicherheit auch ein internationales Aushängeschild. Aber das, was ich kritisiert habe, ist, dass die Oberbürgermeister der anderen beteiligten Städte darüber aus der Zeitung erfahren haben. Und ich finde, das geht einfach nicht. Ich finde, wenn man partnerschaftlich miteinander umgeht, so ein großes Projekt entwickelt und es gibt eine Planänderung, dann sollte man das auch gemeinsam besprechen und gemeinsam nach draußen vertreten. Und das habe ich Hendrik Wüst vorgeworfen. Und das sind genau die Punkte, wo ich finde, wir müssen als Ruhrgebiet eben auch als Ruhrgebiet wahrgenommen werden und gemeinsam eben auftreten. Nur so haben wir die Chance eben auch gemeinsam und auch stark wahrgenommen zu werden.
Das kann man natürlich nur unterschreiben, aber das Problem liegt auch ein bisschen an einer anderen Stelle. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst. Man hat ja auch Angst vor dem Ruhrgebiet. Und das jetzt nicht nur bei Feind, sondern auch bei Freund. Das Ruhrgebiet ist ja auch an verschiedenen Stellen immer so ein unheimliches, großes Gebilde. Und man denkt, wenn wir das jetzt noch ein bisschen stärker machen, dann tanzen die uns auf der Nase rum.
Das ist ja genau der Grund, warum die Bezirksregierungen so geschnitten worden sind, wie sie geschnitten wurden, die Landesverbände so geschnitten worden sind, wie sie geschnitten wurden. Und das ist das erste Mal eben wirklich auch quasi mit dem RVR durchbrochen worden. Auch die Partei ist ja sozusagen, wenn man sich die Regionen anschaut, genauso geschnitten, dass das Ruhrgebiet in seiner in seiner ganzen Kraft eigentlich nicht wahrgenommen wird. Das ist in einer Zeit entstanden, wo das Ruhrgebiet wirklich auch wirtschaftlich enorm stark war. Und da hatten alle ein bisschen Respekt vor. Ich glaube, die Zeit hat sich etwas geändert durch den Strukturwandel, über den wir gerade schon gesprochen haben. Ist das Ruhrgebiet zwar immer noch stark, hier wohnen total viele Leute und hier gibt es auch viele Arbeitsplätze, aber diese ungebrochene Stärke ist definitiv nicht mehr da. Und deswegen ist es aus meiner Sicht absolut sinnvoll, dass wir wieder etwas mehr zusammenrücken und die Reihen schließen und sagen, wir haben Bedürfnis hier im Ruhrgebiet. Wir dürfen hier nicht alleine gelassen werden. Und deswegen möchte ich dieser Ruhr-SPD auch eine Stimme verleihen. Ob es eine starke Stimme ist oder nicht, wird man hinterher sehen. Aber ich möchte gerne eine Stimme des Ruhrgebiets sein, die eben auch darauf aufmerksam macht, dass wir hier gewisse Punkte haben, die wir nur gemeinsam angehen können. Ja. Und ich möchte von der Landesregierung und von der Bundesregierung wahrgenommen werden, weil wir haben viele, viele Jahre mit vielen Steuergeldern auch dieses Land und die Bundesrepublik aufgebaut. Jetzt brauchen wir an der einen oder anderen Stelle Hilfe, weil eben die Altlasten, wir haben am Anfang darüber gesprochen, sind immer noch da, Arbeitsplätze sind weniger und wir haben insbesondere im Bereich der Sozialausgaben ziemliche Steigerung. Wenn man uns jetzt alleine lässt, wäre es ein bisschen unfair. Und ich denke, da zusammenzurücken und zu sagen, hier, das Ruhrgebiet hat eine Stimme und braucht Unterstützung, sowohl von Bund als auch Land. Ich glaube, dass dafür lohnt es sich zu kämpfen.
Jetzt sage ich mal was für die Parteinerds, die zuhören. Die wissen, was damit gemeint ist. Die Ruhr-SPD ist natürlich innerhalb des Landesverbands ein seltsames Konstrukt. Ich drücke das jetzt mal sehr vorsichtig aus. Könntest du dir da für die Zukunft auch eine Stärkung des Status innerhalb des Landesverbandes vorstellen? Also zumindest ein direktes Antragsrecht auf den Landesparteitagen oder eine andere Abstimmungsmöglichkeit, weil jetzt muss ja am Ende des Tages immer noch der Landesvorstand Ja sagen. Das ist ein formaler Akt, aber ich könnte mir da auch ein Stück weit mehr Befreiung vorstellen, wenn die großen Regionalvorsitzenden da vielleicht Lust haben mitzumachen.
Ja, also insgesamt kann ich mich, glaube ich, nicht darüber beschweren, nicht gut vernetzt zu sein. Also sowohl zu den Regionalvorsitzenden als auch zu den Landesvorsitzenden habe ich einen guten Draht und ich werde auch wirklich gehört. Also es ist nicht so, dass man hier belächelt wird. Im Gegenteil. Ich glaube, die nehmen schon wahr, was hier gerade im Ruhrgebiet passiert und wir haben durchaus unsere Möglichkeiten, da auch die Themen, die wir haben, zu platzieren. Es gibt viele Abstimmungen zwischen den Bereichen. Deswegen, ich glaube, dass es gar nicht so wichtig ist, zu welcher Region, zu welcher Einheit man gehört. Es ist doch eigentlich eigentlich im Endeffekt wichtig, dass wir klar machen, für welche Position steht die Partei eigentlich? Wo wollen wir hin? Wo haben wir die Ideen und Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger? Mhm. Wie gewinnen wir die nächsten Wahlen wieder? Und ich glaube, wir sollten uns ein bisschen weniger mit der internen Organisation der Partei auseinandersetzen, sondern uns mehr wirklich Gedanken darüber machen, wo haben wir eigentlich erfolgreiche Wahlen gewonnen? Wo haben wir Wahlkreise direkt geholt? Wo haben wir Oberbürgermeister, Bürgermeister direkt geholt? Was sind die Erfolgsgeschichten? Und auf der Gegenseite, ich würde auch gerne darüber sprechen, was sind eigentlich die Gründe, warum wir einzelne Wahlkreise verloren haben? Das heißt, da will ich hingehen, um zu verstehen, hätte es mehr Hilfe von Bund, von Land gebraucht? Was sind die Themen, die eben vor Ort sind? Und ich glaube, wenn wir das machen, auf der einen Seite gucken, sozusagen, was erfolgreiche Sozialdemokraten ausmacht. Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen würden, wir kommen ziemlich schnell dahin, was das ist. Nämlich in erster Linie sind das Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Oberbürgermeister und Oberbürgermeister, die nah am Volk sind, ja, die ihre Stadt kennen und lieben, die die Probleme, die da sind, nicht verneinen, sondern sie ganz klar benennen und dann mit den Bürgern daran arbeiten, dass Lösungen gefunden werden. Und ich denke, das, darum geht's. Und wenn wir das als SPD wieder für uns entdecken und in die Breite tragen, dann bin ich überzeugt davon, dass wir das auch in Zukunft wieder stärker machen können.
Dann lass uns doch zum Schluss genau das nochmal aufgreifen, weil das sehe ich ganz ähnlich. Es hängt immer sehr an Persönlichkeiten und eine Erfolgsgeschichte, die ich glaube noch ein bisschen mehr gesagt werden darf, selbst ein halbes Jahr nach der Wahl. Unser Erfolg hier im Ruhrparlament, das war tatsächlich was richtig Gutes, was ich fand ein bisschen zu sehr untergegangen ist. Aber wir haben keinen einzigen Platz hier im Parlament, im Ruhrparlament verloren. Und das in diesen schwierigen Zeiten. Also scheinen wir zumindest nicht alles falsch zu machen. Und jetzt drücke ich mich sehr bescheiden aus. Also es kann was laufen, wir können was, die Sozialdemokratie kann was im Ruhrgebiet und ich glaube, es ist auch ein Wille da. Ich glaube auch bei den Leuten, die uns jetzt vielleicht nicht gewählt haben, die haben das auch mit einem weinenden Auge vielleicht getan. Die können wir auch wieder zurückbekommen. Frage dabei natürlich, wie kann man besser vernetzen? Du sagst, es sind Persönlichkeiten, es sind Landräte, es sind Bürgermeister, Oberbürgermeister. Wir haben ja den Kommunalrat, da seid ihr ja auch gut vertreten, genau, aus Duisburg. Aber gibt es da vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten, dass man die Ruhr-SPD nicht nur theoretisch oder über Medien stärkt, so wie wir das jetzt versuchen, sondern dass man auch den Zusammenhalt, den direkten Zusammenhalt derer nochmal stärken kann?
Ja, ganz genau. Das geht sowohl online, das heißt, ich glaube, dass wir im Bereich der sozialen Medien deutlich noch besser vernetzen oder uns noch deutlich besser vernetzen können. Ich meine, das zeigen auch die letzten Wahlen. Da, wo wir gute Arbeit mit den sozialen Medien machen, werden wir auch von den Bürgerinnen und Bürgern besser wahrgenommen. Mhm. Soweit gehört leider auch dazu, die traditionellen Medien, sei es Print, sei es Fernsehen, sei es Radio, nehmen in der Bedeutung bei den Bürgerinnen und Bürgern immer weiter ab. Das heißt, wir müssen aktiv sein und je aktiver wir untereinander sind, je mehr wir uns vernetzen, kommentieren, teilen, desto eher werden wir auch wahrgenommen. Das ist das eine, aber das Leben findet nun mal nicht in den sozialen Netzwerken statt, sondern eben auch vor Ort. Und deswegen sind eben auch Treffen zu einzelnen Themen, die das Ruhrgebiet betreffen, wichtig. Ja. Anlässe zu schaffen, wo Bürgerinnen und Bürger mit der SPD ins Gespräch kommen können, wo wir untereinander ins Gespräch kommen können. Ich glaube, das ist wichtig, das zu machen. Und wie gesagt, ich möchte gerne die SPD dahin bringen, dass wir Kümmerer werden. Das heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger genau das Gefühl haben, wenn ich mit meinem Anliegen, was ich habe, zur SPD komme, habe ich A, ein offenes Ohr. Das heißt, die Genossinnen und Genossen hören mir zu. Sie verstehen mich sogar und im Optimalfall arbeiten wir sogar an einer Lösung für das Problem und dann schaffen wir es wieder relevant für die Menschen zu werden. Das sollte doch unser Ziel sein.
Also ich und wir halten dir auf jeden Fall die Daumen. Ich glaube, ich kann sagen, dass wir dich dabei auf jeden Fall auch unterstützen werden. Und dieses Wechselspiel ist ja auch immer spannend. So ein parlamentarisches Gebilde plus Partei hat ja ein bisschen unterschiedliche Aufgaben. Aber ich wäre sehr froh, wenn wir uns da in den nächsten Jahren ergänzen könnten. Und das, was du gerade auch angeregt hast, so ein bisschen Formate finden, in denen wir enger zusammenarbeiten können und miteinander arbeiten. Das wäre mir und uns, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr lieb. Mein Lieber.
Vielen Dank.
Wir waren gerade schon in der Endschleife, dann will ich nur eins noch aufgreifen. Du sagtest gerade Social Media, deswegen an alle da draußen, wer das jetzt gehört hat, so und uns beide nicht ganz doof fand, der möge doch auf alle Daumen nach oben klicken und alle Like-Button und bitte auch kommentieren und teilen. Und wer es nicht so gut fand, selbstverständlich auch kommentieren und Fragen stellen. Da sind wir natürlich auch immer für zu haben. Und ich danke dir sehr. Wir haben eine relativ späte Zeit mit dir nur finden können, weil du echt so viel arbeiten musst. Ich danke dir, dass du so spät noch hier in unser Büro nach Essen gekommen bist und war eine sehr angenehme Zeit mit mir und mit dir und ein sehr angenehmes Gespräch.
Vielen Dank, lieber Axel. Hat mich auch sehr gefreut und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Dankeschön.